Deutschlandfunk Kultur heute.
Raumgreifend, Kunst in der Münchner Pinakothek der Moderne. Machtergreifend, Hitler und die Demokratie, eine Ausstellung im Haus der bayerischen Geschichte. Und ergreifend, die Tradition antifaschistischer Literatur im Berliner Brechthaus. Das ist Kultur heute mit Michael Köhler. Nun unser erstes Thema. Eine nationale Gedenkstätte sollte die Verbrechen der rechtsterroristischen Gruppe NSU aufarbeiten. Befürchtungen, dass das am Geld scheitere, die sind seit Wochen zu hören. Dabei war sich der Bundestag seit Jahren darüber einig, ein Zentrum zur Geschichte des Rechtsterrorismus nach 1945 zu errichten. Die Mordserie des NSU, der zwischen 2000 und 2007 10 Menschen zum Opfer fielen, sollte in einer nationalen Erinnerungs- und Gedenkstätte aufgearbeitet werden. Nach Kenntnis der Süddeutschen Zeitung gibt die Bundesregierung diesen Plan vorerst auf. Im Haushaltsentwurf von Finanzminister Klingbeil für 2027 sind dafür keine Mittel vorgesehen. Barbara Mante ist Zeithistorikerin und hat über Terror von rechts ein Buch veröffentlicht. Sie habe ich gefragt, was ist das für ein Zeichen, ein solches Dokuzentrum voraussichtlich nicht zu errichten?
Ja, das ist ein fatales Zeichen, würde ich sagen. Denn vor allem, weil die Angehörigen der NSU-Opfer daran mitgewirkt haben und ja auch sich jahrelang jetzt eingebracht haben zu diesen Plänen des Dokumentationszentrums. Und für sie ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, diese Meldungen. Und es soll ja auch nicht nur um den NSU gehen in diesem Zentrum, sondern auch um die gesamte Geschichte des Rechtsterrorismus. Das ist eine ganz große Geschichte, die lange Zeit übersehen wurde. Und das sollte dieses Dokumentationszentrum auffangen. Und denn ein Ziel war ja auch nicht nur zu erinnern und zu gedenken, sondern dort sollte auch Forschung stattfinden. Und das steht damit natürlich auch auf der Kippe.
Genau, denn es sollte ja mehr sein als den NSU-Terror nur in Anführungszeichen als ein ostdeutsches Sonderproblem zu marginalisieren, sondern zu zeigen, dass es eine Geschichte des Rechtsterrorismus gibt, auch wenn das vielleicht Einzeltäter waren. Also eine Historisierung würde damit ja dann ausbleiben.
Naja, also eine Historisierung findet, denke ich, sowieso statt. Also sie findet von unten statt durch Erinnerungsinitiativen, die sich seit der Aufdeckung des NSU an vielen Orten gegründet haben oder auch schon lange bestehen, jetzt sichtbarer geworden sind. Die Historisierung findet auch an den Hochschulen statt und in den Museen und in der politischen Bildung. Also da ist ja schon ganz viel passiert. Die Frage ist jetzt nur, wie sehr sie auch in die Breite geht und in die Breite kommuniziert werden kann und wie sehr die Geschichte und die Historisierung zugänglich ist für alle, zum Beispiel im Bildungsbereich, in den Schulen und so weiter. Und das ist auch eine Ressourcenfrage. Also das kann jetzt nicht alles durch Graswurzelbewegungen geschaffen werden, sondern das hätte das Dokumentationszentrum ja eben auch leisten können.
Genau, denn Hanau und Halle, der NSU, zuletzt auch die Gruppe um Prinz Reuß, dann das Verfassungsschutzgutachten, das alles zeigt ja an, dass es eine Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland gibt. In Zeiten von zunehmender Demokratiefeindlichkeit ist das, wenn ich Sie recht verstehe, nicht das richtige Signal, ne?
Nein, denke ich nicht. Und es steht ja auch die Glaubwürdigkeit der Politik auf dem Spiel und die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung. Es wurde ja jahrelang über das Zentrum gesprochen, es wurden Gutachten erstellt, es wurde viel geplant, da ist ja auch schon viel an Vorarbeiten geleistet worden. Die Nachricht, dass das Zentrum auf der Kippe steht, berührt jetzt nicht nur eine rein finanzielle Dimension mit der Haushaltsfrage, sondern sie hat ja auch einen ganz symbolischen Charakter, nämlich wie wichtig ist für unsere Gesellschaft die Aufarbeitung des NSU-Terrors und die Aufarbeitung generell der Geschichte des Rechtsterrorismus und wie sehr werden diejenigen gestärkt und damit sind auch die Angehörigen gemeint, die sich für eine größere Sichtbarkeit dieser Geschichte einsetzen. Das finde ich einen großen Knackpunkt, der sich eben auch an dieser Frage, ob das Zentrum kommt, das Dokumentationszentrum kommt oder nicht kommt, stark entzündet.
Sie halten das für eine falsche Schwerpunktsetzung oder anders gesagt für eine ausbleibende Schwerpunktsetzung, die offenbar mit Sparplänen, Steuerreform und anderen Vorhaben begründet wird, ne?
Ich glaube, dass ein solches Zentrum, auch wenn da viel darüber diskutiert wird und es natürlich nicht alle einer Meinung darüber sind, ich glaube, so ein Dokumentationszentrum ist ein richtiger Schritt in der Aufarbeitung des NSU-Terrors. Es geht hier ja um vergleichsweise wenig Geld, wenn man das jetzt mal so gesamthaushaltstechnisch betrachtet. Also es geht ja nicht um einige Milliarden, die investiert werden. Es geht um erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, um wenige Millionen, ob die investiert werden oder nicht. Und da drängt sich natürlich schon der Eindruck auf, dass es eher auch eine symbolische und eine politische Handlung ist.
Und das Ganze sollte ja schließlich auch in Nürnberg stattfinden, ne?
Genau, in Nürnberg, einer Stadt in Westdeutschland. Das ist ja auch ganz wichtig, um eben diesen Eindruck, dass das ein ostdeutsches Problem ist, auch aufzulösen. Und eine Stadt mit einer langen Geschichte im Nationalsozialismus und eben aber auch der erste Mord des NSU, der dort in Nürnberg stattgefunden hat.
Die Historikerin und Buchautorin Barbara Mante zum möglichen Aus für ein NSU-Dokumentationszentrum. Rock gegen rechts kennen wir, ist verbreitet. Lesen gegen rechts nicht ganz so sehr. Laut Verfassungsschutzbericht hat die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland erneut zugenommen. Lässt sich gegen so etwas anlesen? Kann Literatur was ändern? Das Lese- und Diskussionsfestival Antifaschistische Literatur glaubt daran. Die Tradition antifaschistischer Literatur in Europa, die wurde im Berliner Bertolt-Brecht-Haus nämlich aufgegriffen. Können literarische Texte also helfen, die politische Gegenwart zu lesen, zu deuten, zu entschlüsseln, erfahrbar, begreifbar, beschreibbar zu machen? Wie und was da geht, sagt Cornelius Willenkemper, der dabei war.
Die Autorin und Aktivistin Luna Ali, 1993 im syrischen Aleppo geboren, verglich den Pariser Kongress der 1935 250 Schriftsteller aus 38 Ländern vereinte mit der Demonstration gegen den Parteitag der Alternative für Deutschland in Erfurt.
Beide haben weder den Faschismus von damals noch den Parteitag der AfD vorgestern verhindert. Sie haben auch nie jemanden von der Gegenseite überzeugt. Und das werden sie auch nicht tun. Darum geht es auch nicht. Was sie aber getan haben und was wir auch weiterhin tun sollten, ist, Beziehungen untereinander zu schaffen. Das ist nämlich das, was uns verbindet.
Schon damals, so präzisierte der Literaturwissenschaftler Florian Kappeler, sei es mehr um Demonstration als um Diskussion, mehr um die Gesinnung als um konkrete Ergebnisse gegangen. Für einen echten Austausch zwischen den Autoren und Autorinnen seien die Standpunkte zu unterschiedlich und die Sprachenvielfalt zu groß gewesen, so Kappeler. Das Treffen, das Kommunisten, Sozialdemokraten und Konservative vereinte, war als solches ein mediales Großereignis als Symbol gegen das Hitler-Regime. Schon damals zählte also mehr Vibe als Content, ganz so wie heute in den sozialen Medien. In der zunehmend polarisierten, unversöhnlichen Gegenwart, so war sich der Autor und Journalist Dimitri Kapitelmann sicher, wäre ein internationaler Kongress gegen den Faschismus praktisch undenkbar.
Einer meiner ersten Gedanken war, dass bei dieser großen Schriftstellertagung gegen den Faschismus ziemlich schnell rechte Streamer kämen, die sagen, zu der Tagung gegen Faschismus keine faschistischen Autoren einzuladen, ist faschistisch. Es ist absurd, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wäre so eine der ersten Bullshit-Diskussionen. Dann wären wir wohl relativ schnell bei dem Punkt, dass das boykottiert wird, weil Leute aus den falschen Ländern eingeladen werden, egal wie regimekritisch sie gegenüber dieser partikularen Regierung sind. Es gäbe sicherlich richtigerweise große Debatten über die Finanzierung. Und ich glaube, es gäbe Leute, die sagen, wir müssen damit unbedingt auf Social Media. Und viele, die sagen, nein, das ist aber Teil des Problems.
Kapitelmanns niederschmetternde Gegenwartsdiagnose wollte die Autorin Paula Fürstenberg so zwar nicht teilen. Sie selbst bescheinigte sich aber eine politische Depression und eine schizophrene Einschätzung, ob ihre Texte gänzlich wirkungslos seien oder den aufkommenden Faschismus stoppen würden. Gefragt, worüber sie heute auf einem Schriftstellerkongress gegen Faschismus sprechen würde, sagte Fürstenberg:
Emotional ist das irre, was da gerade passiert. Deswegen würde ich, glaube ich, bei so einer Einladung zu so einem Kongress über Gefühle sprechen wollen und über politische Gefühle. Mit der Frage, welchen emotionalen Haushalt benötigt man, um solche politischen Zeiten zu durchstehen oder auch um Widerständigkeit einzuüben.
Fürstenberg las aus einem noch unveröffentlichten Essay über die Wut als Antrieb der Selbstbehauptung und des Widerstands.
Ich glaube nicht, dass man die Wut unbedingt loswerden muss. Vielleicht kann man sie einfach behalten. Neuerdings wollen alle getröstet werden. Sie fragen, was schenkt dir Trost? Es tut mir leid, ich bin untröstlich. Und neuerdings wollen alle versöhnt werden. Sie fragen, was versöhnt dich? Es tut mir leid, ich bin unversöhnlich.
Das Festival zu antifaschistischer Literatur pflegt einen nachdenklichen, zuweilen melancholischen Grundton. Bislang mangelte es in der Diskussion an begrifflicher und thematischer Trennschärfe. Denn trotz aller politischen und gesellschaftlichen Polarisierung in der Gegenwart sind die Lebensrealitäten und Freiheitsräume für Kulturschaffende zwischen 1935 und heute nicht vergleichbar. Auch ein lagerübergreifender Zusammenschluss unter einem breiten Meinungsspektrum wie damals wäre heute kaum möglich. Dennoch gibt es Parallelen. So wie beim Pariser Kongress vor 90 Jahren geht es auch heute nicht darum, einer Meinung zu sein, sondern sich darüber zu verständigen, dass unterschiedliche Perspektiven und Prägungen zu tolerieren sind, als gemeinsame Grundhaltung gegen Extremismus und Ausgrenzung. Und dabei kann Literatur, die Einblicke in unterschiedliche Prägungen und Realitäten gibt, durchaus wirkmächtig sein.
Sagt Cornelius Wühlenkemper, er war beim Festival Antifaschistische Literatur im Berliner Brechthaus. Hitler und der Kampf um Demokratie, so heißt die neue Ausstellung im Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg. Die Nachkriegsjahre des sogenannten Schandfriedens von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg, die lasteten schwer auf dem Deutschen Reich. Die antidemokratischen Kräfte mobilisierten sich, sammelten sich. Die rechtsextreme Organisation Konsul ermordete 1922 den jüdischen Außenminister Walter Rathenau und ein Jahr später fand die Ruhrbesetzung statt. Hungerkrawalle, Hyperinflation, Armut und der Blutkar-Samstag mobilisierten das Reich. Im gleichen Jahr fand auch der Bierkellerputsch Hitlers statt. Gerhard Leubel, den Direktor des Landesgeschichtsmuseums in Regensburg, habe ich gefragt, wie wird Hitler da vom Zuschauer zum Hauptakteur in Bayern? Er kommt 1913 in was für Verhältnisse nach Bayern?
Ja, er ist auch natürlich an der Front, kommt wie zigtausende Soldaten frustriert, traumatisiert und perspektivlos zurück. Er ist in München, hängt quasi herum, würde man heute sagen, kommt dann mit dieser Deutschen Arbeiterpartei zusammen, die ist eigentlich eine absolute Splitterpartei, so ein versprengter Hinterzimmerhaufen. Man kann sich da durchsetzen, weil die Leute halt merken, hoppsala, der kann reden, er bedient halt diese Zeitstimmung. In dieser Atmosphäre ist er in seinem Antisemitismus, in seiner Hetze und in seinem Hass, wird er zu einem gefragten Redner, bis ihm da der Sprung auf die große Bühne gelingt.
Es ist die Zeit der Hyperinflation, des weltanschaulichen Extremismus, der gewaltbereiten Massenorganisationen auf der Rechten wie der Linken. Wie, Herr Leubel, und warum wird Bayern zu einer Art Brennpunkt? So sagen Sie es von sich selber.
Bayern hat einen besonders extremen Verlauf in dieser Revolution genommen. Am Anfang geht es total friedlich los. Dem Kurt Eisner, später erster Ministerpräsident, gelingt ein quasi unblutiger Umsturz. Und im Februar 1919 wird er dann von den Monarchisten auf dem Weg zum Rücktritt tragischerweise ermordet. Und da nimmt jetzt diese bayerische Revolution einen ganz extremen, blutigen Verlauf. Die Räterepublik wird ausgerufen und es kommt zum mehrwöchigen Bürgerkrieg. Bayern will Ordnung und Frieden herstellen. Was herauskommt, ist die extreme Ordnungszelle, die Berliner Regierung mehr oder weniger nicht den Krieg erklärt, aber in Daueropposition dazu geht. Die Putschgerüchte gehen herum und das ist genau diese Atmosphäre, die aus ganz Deutschland die Republikfeinde nach Bayern strömen lässt. Darin schwimmt dieser Hitler herum. Er verbündet sich mit dem Weltkriegsgeneral Ludendorff, der eigentlich an dem ganzen Schlamassel schuld ist.
Und machen dann den Putsch 23, ne?
Ja, das ist sein Partner beim Putsch 23. Der ist eigentlich auch, wäre er gleich wieder vorbei gewesen, weil die vom Hitler angestrebte Verbindung mit den Machthabern, also mit Ministerpräsident, mit Polizeichef, mit Reichswehrchef, die platzt. Und der Ludendorff sagt dann aber, das kann es jetzt nicht gewesen sein, marschieren wir halt einfach mal los Richtung Berlin. Und die ganze Truppe kommt aber dann nur bis zur Feldherrnhalle in München, liefert sich dem Spott in ganz Deutschland aus. Man spricht vom Kasperltheater. Und eigentlich hätte es gewesen sein können, wenn da nicht dieser Prozess 1924 gewesen wäre.
Wie hat die Justiz auf diesen Putsch reagiert?
Also mit einem veritablen Justizskandal. Der hätte natürlich die Höchststrafe verdient, das wären 15 Jahre gewesen. Da wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn der 15 Jahre eingesessen wäre. Aber was bekommt er? Er bekommt wenige Monate Festungshaft in Landsberg. Das wird eine Luxushaft. Die Münchner Patrizier beliefern ihn mit Leckereien. Er ist 3 Kilo schwerer, wie er aus Landsberg wieder rauskommt. Das Papier wird gebracht, dass er Mein Kampf schreiben kann. Das schauen wir uns genau an, um eben auch unseren Besuchern zu ermöglichen, ihre Schlüsse daraus zu ziehen und festzustellen, so und so, das darf uns nicht wieder passieren und so müssen wir uns am besten verhalten.
Uns Kulturleute interessiert natürlich auch die schaurige Ästhetik der theatralen Massenkundgebung, die Ihnen ja, glaube ich, auch wichtig sind. Wie zeigen Sie das? Ist das hörbar? Ist das erlebbar? Und vor allem, wenn ich es richtig weiß, findet das bei Ihnen ja in einer Art Bühnenbild statt, die in einem riesigen Raum ist, richtig?
Das ist ein großer Ausstellungsraum. In der Mitte kann man alle Akte dieses Theaterstückes übersehen. Bei uns kann der Besucher die Hauptszenarien eben anschauen und kann dann aber auch immer hinter den Bühnen verschwinden, in die Hinterstuben, in die Hintergeschichten. Er kann die Gegner der Demokratie, das hitlerische Umfeld auch, er kann auch sehen, was das für eine gescheiterte Existenz ist. Im Zentrum stehen diese 5 Akte, das schaut ja manchmal so aus wie eine Tragikomödie, aber im Hinblick auf das spätere Ergebnis verbietet sich die Terminologie. Also es ist eine wirkliche Tragödie.
Hitlers Aufstieg in Bayern, Gerhard Leubel vom Haus der Bayerischen Geschichte war das. Unter dem Titel Between and Beyond zeigt die Sammlung Moderne Kunst in der Münchner Pinakothek der Moderne Werke aus dem eigenen Bestand, die sich künstlerisch mit Raumwahrnehmung befassen. Organisation von Raum ist nämlich nicht nur Kunst, sondern auch politisch. Wer bekommt Platz und wie viel? Wie kollisionsfrei organisiert man das? Und Kunst seit den 60ern ist da auch zu sehen. Verschwenderisch etwa wird Raum vom Lichtkünstler Dan Flavin bespielt. Eine ganze Wand mit Regalen aus rechteckigen grünen Leuchtröhren wird da tapeziert. Tobias Krone sah das und gibt Kuratorin Verena Hein das erste Wort.
Diese grüne Barriere teilt eben den Raum in den Bereich, wo die BesucherInnen sich aufhalten können, und einen Bereich dahinter. Also das ist genau dieses Beyond, das wir mit der Ausstellung beschreiben wollen. Also ein Möglichkeitsraum, der sich dahinter auftut.
So erläutert es die Co-Kuratorin Verena Heim. Die eine Hälfte des Raums ist für das Publikum, die andere bleibt undefiniert, unverfügbar im Halbdunkel, bleibt einfach frei. Die Kunst dominiert den gesamten Raum und darüber hinaus. Dafür sorgen zahlreiche grüne Leuchtstoffröhren an den Paneelen, die im schummrigen Saal unseren Sehsinn so stark in Beschlag nehmen, dass man beim Rausgehen erstmal alles in rosa-rot wahrnimmt. Womit wir beim Thema des nächsten Raums wären. In den 3x3 Meter Würfel aus Stahlstreben hat der Bildhauer Dirk Bell alle Buchstaben des Wortes Free Love integriert. Man darf durch das Werk durchkraxeln, aber Vorsicht, meint der Co-Kurator Bernhard Schwenk.
Weil wenn Sie da durchsteigen, kann man sich da leicht stoßen und vielleicht sogar ritzen, weil es eben so ein hartes Material ist, dieses Metall. Aber so ist es eben auch in der Realität, dass man sachte mit diesen Begriffen umgeht und eben auch mit dem, was es beinhaltet.
Wie gehen KünstlerInnen mit Raum um? Und wie erschaffen sie Raum neu mit ihrem Kunstwerk? Das ist die Kernfrage dieser Ausstellung und führt zwangsläufig zurück in die Jahrzehnte zwischen 1960 und 2000. Da ist der monströse, kaum greifbare Sperrholzkubus des Minimalisten Immi Knöbel, der irgendwie im Weg steht und eine schwarze Leinwand verdeckt. Sinnbild der verdrängten deutschen Geschichte. Da wäre als anderes Extrem die filigrane Arbeit von 2003, Fred Sandbacks Mikado, die von verschiedenen Stellen am Boden an die Wand oder an die Decke gespannt sind und die für Sinnestäuschungen sorgen beim Erfahren der Tiefe des Raums, die einem falsche Horizontlinien vorgaukeln, bis man kurz seekrank wird.
Das ist natürlich vom Künstler auch gewollt. Also er möchte, dass wir unseren Blickwinkel nochmal überdenken, dass wir uns im Raum bewegen und auch nochmal die Positionierung eben.
Sagt Verena Heim. Raum weniger als formales Prinzip, sondern als inhaltliches Thema behandelt der in Brasilien lebende Gegenwartskünstler Victor Legui in seinem Zyklus zur Migration. Er zeigt reale Objekte, mit denen ihm Menschen von ihrer Migrations Lebensgeschichte erzählten. Etwa der Reisepass eines Syrers bzw. die Vorderseite des Passes, die ihm ein Grenzbeamter vom Rest des Passes abgerissen hat. In einer Art Tauschritual überließ der Mann Viktor Legy die Passseite, was es ihm ermöglicht habe, die traumatische Situation loszulassen, ohne sie zu vergessen.
It's like a ritual, you know, of release the past, but always remembering the past.
Dass Objekte oder Bilder im Museum einfach ohne Rahmen an oder aus der Wand hängen und nicht brav gerahmt nebeneinander, daran haben wir BesucherInnen uns heute eigentlich gewöhnt. Es ist dem Münchner KuratorInnen-Team gelungen, das Brisante, das Revolutionäre des Raumgreifens der Kunst ab 1960 in seiner Dringlichkeit und teilweise seiner Gewalt neu erlebbar zu machen. Vor allem durch die Beschränkung auf gerade mal 21 Werke. Zum Ende hin gibt es noch ein paar Klassiker zu sehen, wie den italienischen Spazialisten Lucio Fontana, der in seine Leinwände Schlitze geschnitten hat, um auf den Raum dahinter zu verweisen. Kunst braucht Freiheit und nimmt sie sich als Raum und steht so auch immer für die Offenheit einer Gesellschaft, so das Fazit von Bernhard Schwenk.
Und tatsächlich leben wir ja heute in Zeiten, in denen es erschreckend vielen Menschen wichtig ist, dass die Grenzen wieder gezogen werden, als alles wieder enger wird. Und dieses Bedürfnis, dem stellt sich die Kunst entgegen, und das war unser eigentliches Motiv, diese Ausstellung zu machen. Also es ist eigentlich ein politischer Ansatz, den man nicht unbedingt nachvollziehen muss, aber den man durchaus nachvollziehen darf.
Für diesen Zeitgeist hat die Ausstellung ein ideales Sinnbild gefunden. In der Skulptur des Letten Augustas Serapinas namens Last Summer von 2019. Es ist ein alter Fensterrahmen und darin fotografisch festgehalten, das, was sich als letztes darin gespiegelt hat, bevor es seinen angestammten Ort verlassen hat und Kunst geworden ist.
Tobias Krone, sah. Kunst und Raum in der Pinakothek München. Die Debatte über die Vergütung von Musikerinnen und Musikern im Streaming geht in eine neue Runde. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Bei einem Popmusikgipfel im Kanzleramt wurde heute die Zukunftsagenda, für den Streamingmarkt vorgestellt mit Vertretern der Musikindustrie und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Die wichtigsten Punkte darin: mehr Transparenz bei Vergütungsmodellen, wirksamere Maßnahmen gegen Streamingbetrug und ein besserer Schutz vor missbräuchlicher Nutzung generativer KI. Außerdem wurde die wirtschaftliche Bedeutung von Musiklabels für den Aufbau von Künstlerkarrieren betont. Der Vorstoß ist Teil eines Dialogprozesses, den der Kulturstaatsminister nach der Kritik an der ungleichen Verteilung der Streaming-Einnahmen angestoßen hat. Ob diese Zukunftsagenda wirklich in die Zukunft weist, das wurde zumindest von einigen Beteiligten angezweifelt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft sieht die Wissenschaft in Deutschland zunehmenden Gefährdungen ausgesetzt. In einem neuen Positionspapier fordert sie, die Freiheit und Widerstandsfähigkeit des Wissenschaftssystems zu stärken, angesichts politischer Einflussversuche, Desinformation und internationaler Krisen. Sie verweist dabei auch auf Forderungen der AfD, etwa nach einer Abschaffung einzelner Forschungsfelder oder einer anderen Verteilung von Fördermitteln, wie der Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft Johannes Grave im Deutschlandfunk Kultur sagte.
Ein klassisches Beispiel ist die Tatsache, dass ein wichtiger Teil der Forschung bei uns über befristete Projekte organisiert und finanziert wird. Das ist für die Dynamik des Forschungsbetriebs von erheblicher Bedeutung, aber bringt die Verwundbarkeit mit sich, dass natürlich Eingriffe in das ganze Finanzierungssystem dieser Drittmittel relativ schnell dafür sorgen könnten, dass Politik sozusagen durchgreift und bestimmte Forschungsprogramme eben stört oder eben dafür sorgt, dass auf zu Ende gehenden Projekte nicht andere weitere folgen können.
Wissenschaftsfreiheit sei eine Basis einer demokratischen Gesellschaft. Politik und Forschungseinrichtungen müssten sie gemeinsam schützen. Der Deutsche Kulturrat drängt auf eine langfristige Fortsetzung des Bundesprogramms Kultur macht stark. Anlass ist eine Bundestagsdebatte am Freitag über die Zukunft des Förderprogramms für kulturelle Bildung. Der Spitzenverband der Bundeskulturverbände fordert, die Finanzierung über das Jahr 2027 hinaus bereits jetzt im Bundeshaushalt abzusichern und die nächste Förderphase bis 2032 vorzubereiten. Das Programm richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die bislang nur eingeschränkt Zugang zu kulturellen Angeboten haben und fördert lokale Bündnisse aus Kultur-, Bildungs- und Jugendeinrichtungen. Der Kulturrat plädiert außerdem für weniger Bürokratie und einfachere Förderverfahren.
Das lokale Bündnis von Kultur heute macht langsam Schluss hier. Anja Reinhardt war das gerade mit den Kulturmeldungen. Nach uns die Information am Abend. Der NATO-Gipfel in Ankara ist doch natürlich ein Thema unter anderem. Einen guten Abend wünscht Ihnen Michael Köhler.